Hi, sei gegrüßt. Alexander Benedix hier mit David Kaspar. Hey David, schön, dass du da bist.
Ich freue mich wieder mal auf einen wunderbaren Podcast mit dir, Alexander.
Mal schauen, was es
Thema
gibt,
ist
ja.
ja eines, das uns immer beschäftigt, und darum haben wir auch gesagt, wir machen da zwei Sendungen draus und nicht nur eine.
Ja, Gen Z, genau. Wie hieß es letztes Mal? Ich musste extra nachschauen. Letztes Mal haben wir gesagt, lässt sich die Gen Z noch führen? Da haben wir, glaube ich, beantwortet, trotz allen Unkenrufen, ja, sie lässt sich noch führen. Haben wir es, glaube ich, beantwortet. Und heute wollen wir ja mal so drauf schauen, was sind so speziell Erwartungen von Gen Z an Führungskräfte? Ja.
Wir haben ja beide so eine Studie in den Händen, die wir angeschaut haben und so ein bisschen vorbereitet haben. Was sind so deine Key Takeaways, die du von dieser Studie genommen hast? Was hast du gelernt aus dieser Studie? Was hat dich bestätigt? Was hat es auch ausgelöst? Das ist ja immer auch so eine Frage. Man liest so das Zeugs und dann gibt es da ein paar Zahlen und gleichzeitig löst es was aus. Erzähl mal ein bisschen.
Ja, ich glaube, aber lass mich kurz wenigstens erwähnen, noch kurz, das ist die Studie von SwissSkills und die hat den Titel Erwartung der Gen Z an die Arbeitswelt von 2023, also auch sehr aktuell. Und ja, ganz allgemein gesprochen, ohne jetzt erstmal so in Detail zu gehen, ganz allgemein gesprochen, mein großes, was sie aussagt, ist der Wunsch der Gen Z ernst genommen zu werden, so möchte ich es mal überschreiben. Ganz allgemein ernst genommen zu werden, es steckt für mich so dahinter. Und was hast du gefragt, in was es mich bestätigt?
Genau, bestätigt
So
oder auch dürft.
in meinen Auffassungen und so. Ja, es bestätigt mich vor allen Dingen darin, dass aus meiner Sicht in den letzten Jahren der Wunsch in der Arbeitswelt nach Einbezug, nach Partizipation, nach Begegnung auf Augenhöhe, auf jeden Fall lauter geworden ist, vielleicht auch größer. Manchmal frage ich mich, ob beides irgendwie das eine mit dem anderen oder wie das eine mit dem anderen zu tun hat. Aber meine Beobachtung ist, dass dieser Wunsch schon in den letzten Jahren immer stärker und größer geworden ist. Und insofern ist es für mich so eine Bestätigung oder keine Überraschung, dass auch die Gen Z speziell in diese Richtung ihre Erwartung formuliert. Für mich persönlich jetzt finde ich gerade interessant deine Frage, weil beim Reden kommt mir jetzt gerade wieder so, kommen mir wieder viele Fragen, aber die stell ich erstmal zurück. Ja, das vielleicht erstmal so als Kurzantwort von mir. Und bei dir? Was hat es bei dir ausgelöst?
Ehrlich gesagt, habe ich mich gefragt, sind das jetzt nicht die gleichen Dinge, die wir auch schon gestellt haben, die Anforderungen, die wir auch hatten? Zumindest ich und Menschen in meinem Umfeld, die wollten auch mitbestimmen, die hatten Ideen, die fanden es schon ein bisschen verkrustet in den Firmen, und die wollten partizipieren. Ich glaube, grundsätzlich ist es ja nicht einfach nur ein Phänomen von dieser neuen Generation, das ist mir durch den Kopf gegangen, sondern auch ein Phänomen der Jugend ganz allgemein. Die Jugend, die drängt, die will das Neue, die wird auch von der älteren Generation, auch das ist nicht ein neues Muster, wird sie kritisiert und als überheblich bis faul dargestellt. Das ist da also soweit nichts Neues unter der Sonne. Also das war so der eine, so die erste Reflexion oder die erste Reaktion, die ich gehabt habe. Und dann habe ich aber das Gefühl gehabt, ja, vielleicht muss man wirklich genauer hinschauen. Und wo ich dann tiefer gegangen bin in meinen Überlegungen, ist die Frage, wir haben diese Forderungen wie in harten Diskussionen und in intensiven ideologischen Diskussionen untereinander geführt. Und haben dann auch wirklich auch so, ich meine, wir erinnern so die Zeit auch der Demonstration der so ein bisschen Jugendbewegungen haben wir auch am Rand so mitbekommen. In diesen Formaten haben wir die ausgelebt, aber wir haben uns dann relativ konform verhalten, wenn wir dann effektiv ins Arbeitsleben eingetaucht sind. Also da gab es dann ein bisschen weniger Rebellion, da gab es ein weniger Forderungen, da waren wir eigentlich nicht so laut. Und das ist so eine Sache, wo ich gelandet bin. Vielleicht sind die einfach wirklich lauter. Die sind ehrlicher in ihren Forderungen. Die sind quasi, wenn es dann drauf ankommt, dann sagen die, glaube ich, schon viel, viel klarer und ehrlicher, was sie wollen und was sie erwarten. Das ist so ein Unterschied, den ich wirklich herausgearbeitet habe für mich. Aber mich nimmt jetzt Wunder, siehst du das auch so oder bist du da anderer Meinung?
Anderer Meinung bin ich nicht. Ich kann es ja, ich habe ja keine Studie gemacht. Ich kann's, es sind meine Beobachtungen und die sind natürlich auch immer geprägt. Aber ich habe tatsächlich auch häufig den Eindruck, wenn ich so Situationen auch beobachte, wenn ich Rückmeldungen von Mitarbeitenden im Gespräch bin, wenn ich mit Führungskräften rede, dass es kommt es mir zumindest manchmal auch tatsächlich so vor, als wenn es gar nicht so sehr der Inhalt ist, also dieses so von wegen, hey, ich möchte da mehr Selbstständigkeit von der Gen Z, sondern tatsächlich habe ich da den Eindruck, es ist mehr so diese, dass man wie überrascht ist, dass das so offen und auch sehr, ich nenne es jetzt mal mit Absicht, eher selbstbewusst vorgetragen wird, nicht aus so einer Position der Bitte oder des vielleicht sogar Unterwürfigen oder dieser, ich bin mir der Hierarchie bewusst, ich Angestellter, du bist mein Chef, meine Chefin, sondern mein Eindruck ist manchmal, dass wo gerade Ältere dann triggert, ist dieses so, die formulieren das gar nicht unbedingt als Bitte und als Frage, sondern die formulieren das eher so als, das will ich,
Das
als
glaube ich.
Forderung.
Ja.
Aber das ist, wie gesagt, sehr, sehr Eindrücke von mir jetzt, dass ich mich, das ist eine Frage, die mich eben umtreibt, dass ich sage, manchmal habe ich den Eindruck, es ist gar nicht der Inhalt. Oder, ne, also wir können ja gleich dann auch mal vielleicht auf ein paar, einfach mal den Zuhörenden nennen, so ein paar konkrete Erwartungen, die da genannt worden sind in der Swiss Skills Studie, sondern dass es wirklich um die Art und Weise des
Ja.
Äußerns geht.
Ich kann da eine kleine Story, die ich letztens gelesen habe, weiß jetzt nicht mehr, ob irgendwo in den Medien oder oder irgendwo auf LinkedIn oder sonst in einem Zeitungsartikel, kann ich dir gar nicht mehr genau sagen. Aber die Geschichte, die Anekdote ging so, da war eine Führungskraft, die hatte einen Termin mit jemandem aus der Gen Z, ein Zoom-Call. Und ich weiß nicht, morgen um 9 abgemacht und dann Zoom eingeschaltet, die Führungskraft, und dann hat die Mitarbeiterin hatte die Kamera nicht an. Und dann sagte die Führungskraft, du, kannst du bitte die Kamera einschalten? Ist einfach angenehm, ist ein anderes Gespräch, das dann entsteht. Und dann hat die Person gesagt, nein, kann ich nicht, weil ich sitze gerade in der Badewanne. Und die
Dann
Führungskraft,
hätte ich es auch nicht angemacht, wenn ich in der Badewanne sitze.
ja, genau, also sogar freundlich, gell? Ich will sie nicht belästigen,
Ja,
will
genau.
sie mit. Aber was dahinter steckt, was ich mir lange überlegt habe, die Führungskraft war dann so perplex und gesagt, es geht mir gar nicht um Badewanne oder nicht Badewanne, aber dass man einfach dem Chef der Chefin sagen kann, du, aktuell bin ich jetzt gerade mit noch, ich weiß nicht, Zehennägel anmalen oder sonst was beschäftigt, mach die Kamera nicht an. Dass man das überhaupt sich getraut zu sagen, nicht irgendwelche Ausreden, gibt so nach dem Motto, ja, schlechte Verbindung und die Qualität ist schlecht, darum schalte ich die Kamera aus. So die üblichen Geschichten, wenn du keine Böcke hast, die Kamera anzuschalten. Aber da wird quasi total ehrlich und einerseits befreiend, aber ehrlich, aber auch irgendeiner Form revolutionär ehrlich schon fast und auch gefährlich ehrlich wird da kommuniziert. Und das finde ich, hat schon vielleicht sogar eine etwas Typisches, dass sie ihre Bedürfnisse, ihre Welt, ihre Sichtweise komplett absolut darstellen und auch einfordern, dass das wahrgenommen wird und sich in dem Sinne weniger auch sozial anpassen an das System. Verrückte Geschichte, gell?
Ja.
Du bist sprachlos. Ich
Ja,
war
ich
selber
weiß
auch. Ich habe auch gedacht, mein Gott, wie würde ich reagieren darauf? Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder lachst du und findest cool, oder andererseits sagst du, hey, wo sind wir jetzt da gelandet?
Nein, ich glaube, ich lache immer, ich glaube, ich lache in so einem Moment, weil ich immer denke, so, ach, Gott sei Dank habe ich gerade nicht so einen Scheiß.
Okay. Die SwissSkills-Studien. Du hast gesagt, wir wollen da ein bisschen in die Zahlen gehen. Kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen was erzählen zu dem, was da rausgekommen
Ja,
ist?
ganz kurz, genau. Also erstmal vielleicht Studie, 600 Personen zwischen 17 und 27 wurden in der ganzen Schweiz online befragt. Man muss, glaube ich, auch fairerweise dazu sagen, SwissSkills sind die Berufsmeisterschaften. Das heißt, da sind wirklich die Top-Leute, die in den Berufsausbildungen stecken oder auch, glaube ich, fertig sind, ne? Jung. Ich glaube, es sind auch welche mit Abschluss schon. Und das heißt aber, auf jeden Fall sind es junge Menschen, die sicherlich erwiesenermaßen ein großes Berufsinteresse haben, die vorwärts kommen möchten, die höchst motiviert sind und fachliche und auch überfachliche Kompetenzen mitbringen. Also das muss man, glaube ich, auch dazu sagen. Aber ja, was sind so Erkenntnisse eben? Also was ist denn wichtig? Also zum Beispiel, ich habe hier mir rausgestrichen, wichtigste Gründe für die Wahl der Arbeitgebenden, des Arbeitgebenden ist gutes Arbeitsklima, Team, Kolleginnen und Kollegen und ja, zum Beispiel, also gutes Arbeitsklima und Team und Kolleginnen und Kollegen. Die wichtigste Forderung an die Führungskräfte ist bei allen Wertschätzung, Vertrauen und Respekt. Und zwar bei Frauen und Männern gleichermaßen. Mit 78%. Also Wertschätzung, Vertrauen, Respekt. Dann dicht gefolgt von Sachen wie Ehrlichkeit und offene Kommunikation wird erwartet von den Führungskräften. Und dann sind wir dem, was ich ja immer so wichtig finde, ist Einbindung bei Entscheidungen. So,
Okay.
Einbindung bei Entscheidungen.
Gut.
Das sind so
Was bei
Sachen.
mir auch steht an zweiter Stelle, ist die sinnvolle Arbeit. Also so quasi das, was wir auch so kennen unter Beitrag zu einem größeren Ganzen, so den das auch zu leisten, ja.
Ja, gleichberechtigte Behandlung, regelmäßiges Feedback. Und was ich besonders schön finde, ist, dass da ja so im hier bei mir zumindest in der einen Darstellung an fünfter Stelle steht strukturierte und klare Anweisungen. Wo ich leicht zucke und schmunzle und denke so, ah, das hört sich ja jetzt gar nicht so in der Reihe an wie Wertschätzung, Gleichberechtigung. Das ist ja alles so ein bisschen, wo vielleicht der ein oder andere kritisch anmerken könnte, das ist so weichgespült. Ich würde es ja eher sagen, positiv transformational. Und strukturierte, klare Anweisungen, weiß nicht, was das Bild bei den meisten dazu ist.
Ja, das ist ja super spannend. Das ist, ich glaube, das haben wir letztes Mal auch schon ein bisschen beleuchtet, dass die Generation ja nicht, dass die haben ja auch eine schwierige Jahre hinter sich, also mit Corona, mit den ganzen Turbulenzen auf der Welt, mit der Klimakrise, da ist ja auch Verunsicherung da. Und das ist ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis, das da rauskommt, so in meiner Wahrnehmung. Also brauchen sie Freiheit und Sicherheit. Und was mir da fehlt, ist in der ganzen Studie, ich sage es jetzt mal ganz provokativ, da wird einerseits mal Freiheit gefordert, da wird Sicherheit verlangt. Da taucht für mich zu wenig Verantwortung übernehmen selber auf. Also so für mich ist Freiheit, da gibt es ein Gegenspiel zur Freiheit und der ist Verantwortung. Also so nach dem Motto, man sollte eigentlich nicht nur eine Freiheitsstatue haben, sondern auch eine Verantwortlichkeitsstatue. Das sind so für mich sind das wirklich zwei Seiten der gleichen Medaille. Und ich höre und sehe da eigentlich sehr viel Forderung nach Gestaltung, Freiheit, Mitbestimmen, sehr viel auch, ja, aber dann doch Sicherheit haben. Und Geld spielt auch noch eine Rolle in dieser Studie, also nicht das Haupttreiber, aber dennoch Karrieremöglichkeiten und so weiter. Aber was sehr wenig jetzt rauskommt, gut, vielleicht haben wir auch nicht wirklich danach gefragt, aber ist ja, was bin ich bereit zu bezahlen dafür? Also jetzt nicht monetär, sondern bezahlen im Sinne von, was leiste ich, wo übernehme ich Verantwortung, wo gehe ich die Extrameile und so weiter. Das höre ich wenig raus.
Siehst du, das finde ich jetzt interessant, weil ich, ja, ne, du hast gerade gesagt, vielleicht haben sie es auch nicht so explizit gefragt. Deswegen merke ich gerade so, ich habe implizit reingelesen und meine Interpretation, weil wahrscheinlich meine Sichtweise oder was ich sehen will in der Studie, wenn ich jetzt zum Beispiel Punkte anschaue, wie Nummer eins ist ja Wertschätzung, ne? Also meine Erwartung an Führungskräfte ist, dass sie mich wertschätzen, dass sie mir Vertrauen geben, Respekt. Ich meine, wann bekomme ich Vertrauen? Oder ich habe das so interpretiert, ich erwarte, dass wenn eine Führungskraft mir sagt, hier komm, das und das, mach mal oder schau mal, leg mal los und so, dass sie mir vertraut und nicht ständig mit Mikromanagement zum Beispiel reinfunkt oder so. Und für mich steckt dann schon drinne dieses so, ich will ja loslegen. Oder die eine Person hat ja auch in der Studie, da sind ja auch so ein paar Zitate, dieses so, sagt die eine Person, ja, ins kalte Wasser geworfen werden und Fehler machen dürfen fürs Wachstum. Also wo ich sage, das wäre für mich tatsächlich so, das sind sie ja bereit zu geben. Oder vielleicht noch als zweites Beispiel dieses, der vierte Punkt, ich erwarte von der Führungskraft Eigenverantwortung fördern. Also
Okay.
das heißt für mich im Umkehrschluss heißt das ja, ich möchte ja Eigenverantwortung übernehmen und nun fördert das auch bitte und gib mir aber auch die Möglichkeiten, dass ich eben ins kalte Wasser geschmissen werde, dass ich Fehler machen darf, weil sonst entwickle ich mich nicht weiter. Also für mich steckt es, aber ich gebe ja zu, immer das, was man sehen möchte und rauslesen möchte, gell? Aber ich sehe die Punkte.
Okay. Also dann weiß ich ja nicht, warum man sich dann beklagt über diese Generation.
Ich
Provokativ
glaube,
gefragt.
ich höre schon Führungskräfte, wenn ich das jetzt in meinem nächsten Kurs bringen würde, wenn ich das jetzt die Swiss Skills Studie so mitnehmen würde und so. Und ich glaube, die Führungskräfte würden genau andocken an dem Punkt und würden sagen, ja, Alexander, du hast aber gesagt, das ist eine Studie, die mit hochmotivierten Leuten gemacht wird. Aber es ist ja nicht jeder hochmotiviert. Ich glaube, das wäre die Angriffsfläche, wo ich meine Führungskräfte höre, wo die andocken würden und sagen würden, ja, aber die Studie ist ja nur da und da.
Ja, und wenn du dich engagierst bei Swiss Skills, dann gehst du die Extrameile und dann übernimmst du Verantwortung und dann outperformst du sehr wahrscheinlich in den meisten Feldern die anderen und hast auch eine viel, viel höhere Motivation. Ja. Ja, ich glaube, die Angriffsfläche, die würde man, die kriegst du nicht weg.
Gut, jetzt machst du natürlich das Fass auf, ne? Jetzt machst du dann aber das Fass auf, dann wär zumindest für mich so die Frage, ja, was stellst du für Leute ein? Und stellst du Leute ein, nur damit du die Stelle besetzt hast? Beispielsweise, wäre ja dann so meine Folgefrage. Ja, wir finden ja nicht die Leute, die.
Ich glaube, es ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr zentraler Punkt, dass du wie als Firma auch reinen Wein einschenkst bei den Leuten. Also, dass du nicht, ich glaube, so der ganze, der Prozess ist vielleicht zu unehrlich gelaufen in den letzten Jahrzehnten vom Einstellung. Also da haben einerseits die Arbeitnehmer haben in Kursen gelernt, wie pushe ich meinen CV, wie stelle ich mich maximal gut dar, wie entwickle ich eine fantastische Story über mich. Und andererseits die Arbeitgeber haben quasi alles daran gesetzt, ihre Firma möglichst genial darzustellen. Und wenn das beide tun, und das stimmt auch, dann ist es ja okay. Aber schlussendlich geht es ja um den Perfect Match. Es geht darum, dass die beiden wirklich matchen, Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und das verlangt, dass du wirklich auch reinen Wein einschenkst und Klarheit schaffst, was sind die effektiven Erwartungen. Hab mir auch schon mal jemand erzählt, der führt ein Startup und der hat mir gesagt, weißt du, die Leute, die ich einstelle, die sind die Gen Z, die wollen auch einen Sinn in der Arbeit sehen. Und die sagen, ich bin so froh und ich möchte unbedingt bei dir, dieser Firma mitarbeiten, weil ich da einen Sinn sehe, einen Purpose sehe. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und er hat gesagt, ja, er hatte das Gefühl gehabt, immer, das ist dann total fantastisch und hat er diese Leute eingestellt und dann festgestellt, ja, die kennen aber den Startup-Case gar nicht so. Die haben wie so das Gefühl, man kann da auf eine locker flockige Art und Weise die Welt verändern und auch einen coolen Job machen mit Tischfußball und Barista und das ist so ein Part vom ganzen Game. Und als ich ihnen dann gesagt habe, schau, wir müssen aber hart arbeiten, weil als Startup hast du es noch viel, viel schwieriger, weil du musst sonst schneiden dir die Investoren das Geld ab, wenn du nicht die quasi Meilensteine beweist oder deine Hypothesen beweist, Meilensteine erreichst, so ist es richtig formuliert, dann drehen die dir einfach den Geldhahn zu und dann bist du weg. Wir haben gesagt, weißt du, ich habe gelernt, ich muss diesen Leuten, muss ich sagen, ja, klar, sinnvolle Arbeit, die du da tust, aber du wirst hier arbeiten ohne Ende, weil ein 9-to-5 geht nicht in einem Startup. Wenn es spitz auf Knopf ist und wir müssen Zahlen erreichen, dann musst du bereit sein, die Extrameile zu gehen. Und er sagt, dieser Speech hat schon was extrem Selektives. Hat was Selektives, weil die Leute dann wie merken, hey, der Deal ist dann nicht nur einfach, ich kriege eine sinnvolle Arbeit und kriege dafür Geld und eine nice Community, sondern es ist ein ehrlicher Deal dann, wo die Karten auf den Tisch gelegt werden. Und so, ich glaube, so kriegst du auch diese Leute, die richtigen Leute und vielleicht müssen dort einfach wirklich von Anfang an auch bei diesen Deals, die sie aushandeln mit den Mitarbeitern, mit den zukünftigen Mitarbeitern, einfach die Karten auf den Tisch legen und sagen, das ist unsere Erwartungshaltung, das können wir bieten und das können wir nicht bieten.
Können Arbeitgeber denn die richtigen Führungskräfte bieten?
Das ist eine berechtigte Frage.
Also kommt mir gerade so in den Sinn und will ich mal so ein bisschen provokant mal so reinwerfen, dieses so, jetzt haben wir ja vorhin so, das sind die Erwartungen der Gen Z. vielleicht, vielleicht sogar drüber hinausgehend, auch von anderen Generationen. Können Arbeitgebende Führungskräfte bieten, zum Beispiel in einem Vorstellungsgespräch, und sagen, wir haben Führungskräfte, die das handeln können. Wir haben genau Führungskräfte, die genauso unterwegs sind.
Das ist eine zentrale Frage und ich meine, was ist dein Job, Alexander? Was ist mein Job? Wir glauben ja daran, dass es ein Riesenfeld gibt bei der Entwicklung, Enablung von Führungskräften. Das ist ja unsere tägliche Arbeit. Und ich glaube tatsächlich, dass wir alle lernen und wachsen können und dass auch Führungskräfte lernen und wachsen können. Und du kennst die wunderbaren Führungskräfte, die auch noch mit Mitte 50 sagen, ich freue mich auf jeden neuen Tag, ich lerne immer wieder was Neues und ich kann verändern, ich verändere mich. Und die Führungskräfte kennst, die schon mit Mitte 20 sagen, ist so, weil ist so. Und ich sage den Leuten, was sie zu tun haben. Und fertig, und lass mich nicht auf Diskussionen ein und auch nicht auf Verhandlungen ein und auch nicht auf neue Perspektiven ein. Also das ist es gibt da viel zu tun. Und in dem Sinn, wenn du die Frage so absolut stellst, kann das Unternehmen das bieten, würde ich sagen, ja, teilweise. Und teilweise halt auch nicht. Also es müssen dort beide Seiten auch lernen.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du und ich uns einig sind, diese Erwartungen, die in der Studie genannt werden, die Gen Z an Führungskräfte hat, dass das vor allen Dingen Erwartungen sind, die ins Transformationale führen gehen.
Nicht alle, weil
Nicht.
Sicherheit hat auch was mit transaktional zu tun. Also
Ja, nicht alle, klar, aber so.
aus Berechenbarkeit und solchen Dingen, ja.
Siehst du denn, ne, du, müssen wir das vielleicht nochmal kurz wiederholen, du und ich, wir gehen ja in unserem Führungsmodell immer so des beidhändigen Jongleurs von dem Leaderships-Teil und von dem Managements-Teil aus, die man so handeln muss und mit umgehen muss und je nach Situation und Mitarbeiter einsetzen muss. Und das andere ist, das eine geht Richtung transformational, also Leute begeistern, mitnehmen, Purpose hast du erwähnt, gemeinsam lernen, agil umsetzen. Das andere tatsächlich so eher so diese Sachen wie Ziele setzen, delegieren. Welche der beiden Richtungen aus deiner Sicht, welche so ja die Frage gestellt hatte, können Arbeitgebende entsprechende Führungskräfte bieten? Wo hapert es denn aus deiner Sicht? Auf welcher dieser beiden Seiten, welche unser Führungsmodell nehme? Was ist denn deine Erfahrung? Brauchen die Leute mehr Leadership-Style oder brauchen sie mehr Management-Style?
Würde ich sagen, beides. Ich glaube halt, was wir da gelernt haben, beide, und wo wir viel drüber diskutiert haben, als dieser klassische Management-Style häufig zu Unrecht verteufelt wird. Dass diese Form von, wir haben jetzt eine schwierige Situation, lass uns harte Ziele setzen, lass uns Verantwortung übernehmen, lass uns die Dinge klar delegieren, lass uns eine Messbarkeit reinbringen. All diese klassisch transaktionalen Geschichten, dass die in gewissen Situationen mit gewissen Menschen absolut Sinn machen. Und ich glaube, dass jede Führungskraft in beiden Ebenen wachsen kann, vor allem auch wachsen kann in der Flexibilität, also in der Bewertung, in der Beurteilung von Situationen, von einem Unternehmenskontext, wo verlangt, dass ich jetzt sage, was braucht es jetzt von mir als Führungskraft? Muss ich jetzt den Leuten quasi den Sinn der ganzen Aufgabe vermitteln, ihren Beitrag herausarbeiten und sie dann wirklich machen lassen und Freiräume geben? Oder verlangt diese Situation, weil es eine gewisse Krisensituation ist oder weil gewisse Dinge schon absolut klar sind, dass man dort auch klarere, ja, transaktionale Führungsansätze braucht. Ich glaube, häufig wird es noch so ideologisch gesehen und nicht gesehen, dass eigentlich das zwei Seiten von der gleichen Medaille sind. Und ich glaube, dort liegt das das riesige Potenzial, das ist ja auch und das, was wir glauben mit unserem Modell, dass wir sagen, hey, die moderne Führungskraft, die hat einfach beide Sachen drauf, auf ihre authentische Art und Weise. Da
Ja.
bin ich überzeugt, dass vielleicht nicht nur die einen das und die anderen dort zu wenig und es liegt nur an dem, sondern ich glaube, es liegt auch an der Flexibilität. Oder
Ja,
was?
aber ich glaube ja aber auch, vielleicht musst du gleich nochmal sagen, was du mit Flexibilität meinst, aber ich glaube, was ich drunter verstehe, ist, ich glaube ja, dass es von Führungskräften heutzutage im Hinblick auch auf unser Thema und auf die Zielgruppe der Gen Z mehr Flexibilität braucht und auch öfter mal und auch intensiver den Leadership-Part, das Transformationale gespielt werden muss. Nicht nur, um denen zu gefallen, sondern ich glaube einfach, um sie auch mehr ins Boot zu holen und abzuholen. Dass das andere auch dazu gehört, klar, aber ich für mich, ich habe das Gefühl, manchmal ist, glaube ich, es ein bisschen in Schieflage gegenüber der Gen Z, dass die Leute das Gefühl haben, es irritiert mich, ich muss mit Management antworten. Und mir kommt es manchmal so vor, die Lösung könnte eher darin liegen, mit Leadership-Style zu antworten, einfach um die Leute abzuholen. Und dann im weiteren Verlauf, wenn ich das so als Kontinuum dann so sehe, so im Ablauf, dann kann ich natürlich auch Management holen, aber dass ich sie zumindest mal wie gewinne und abhole.
Ja, kann gut sein, kann ich jetzt nicht so weder bestätigen noch sagen, nee, trifft nicht meine Erfahrung. Ich bin mir da einfach immer am Überlegen, weißt du, wir haben vorher auch über Anstellungsprozess, Bewerbungsprozess geredet. Wenn du halt nur die eine Geschichte erzählst, dann fühlen sich die Leute dann nach einer gewissen Zeit verarscht. Also es ist, und da kommt es mir wieder genau gleich vor. Ich meine, die Leute müssen immer wieder hart arbeiten und das hat manchmal leider auch wenig mit direktem Purpose zu tun, sondern ich muss jetzt einfach diesen Quatsch machen, den ich vielleicht nicht mal für sinnvoll erachte oder vielleicht noch als sinnvoll erachte, aber das Gefühl habe, ja. Ist jetzt nicht die inspirierendste Arbeit, die ich da zu tun
Ja.
habe. Aber ich muss sie machen, ich muss sie tun. Und wenn ich glaube, das gehört auch so zu einem Prozess. Ich meine, mein erstes Praktikum als Jurist, da war ich enttäuscht. Da war ich nicht wirklich inspiriert. Da musste ich auch Fleißarbeit machen, Textbausteine zusammenfügen und so weiter. Das war jetzt nicht wirklich spannende Fälle diskutieren, sondern es waren Rechtsöffnungen, Arbeiten. Also ja, und da hockst
So
du da
waren
denkst,
meine ganzen Aushilfsjobs, die ich gemacht habe als Student.
ja, und aber es ist so, es gibt halt schon auch so quasi eine Illusion. Es gibt so eine Desillusionierungsphase und dann wenn du da anfängst mit Arbeiten, also weiß nicht, wie ist dir gegangen? Hast du da wirklich all die Dinge, die du in deinem Studium gelernt hast, all die spannenden Geschichten umgesetzt und nee, oder erzähl vielleicht. Dann erzähl noch, was du studiert hast und wo du.
Ja, genau. Können wir ja irgendwann anders mal machen. Ja, David, mit Blick auf die Uhr, ein bisschen, was ist
Geschichte.
jetzt so Fazit der ganzen Geschichte? Erwartung der Gen Z an Führungskräfte?
Kommen wir zu einem Fazit. Für mich, wenn ich es jetzt mal so zusammenfasse, ist, die Dinge haben sich bezüglich den Bedürfnissen nicht wirklich grundsätzlich geändert. Das ist für mich das eine. Das zweite ist, die Gen Z ist aber bereiter, bolder auch im Einfordern von ihren Bedürfnissen. Und drittens, Führung bleibt ein entscheidendes Thema. Und das kommt auch sehr darauf an, wie du als Führungskraft mit diesen Menschen umgehst, damit du Erfolg hast. Und auch, da muss die, ich glaube, das haben wir die letzte Folge beleuchtet, da muss das Unternehmen muss einen Weg finden, sich die Frage zu stellen, was bieten sie uns, was ist auch der Added Value, den sie leisten, und nicht nur quasi, wir haben es immer so gemacht und wir machen es so und sie sollen das gefälligst auch so machen, sondern hey, was machen die vielleicht in 10 Minuten auf ihre Art und Weise, wo wir über Tage und Wochen uns den Kopf zerbrechen und dann ein schlechteres Resultat erzielen. Also Beispiel, ich habe ja mich auch mal versucht, mit Videos zu machen, Video zu schneiden, und dann habe ich das mal mit Mühe und Not hingekriegt und meine Tochter macht aber das in 10 Minuten so nebenbei viel, viel inspirierender und cooler und schneller und schöner und ja, die haben andere Kompetenzen und ich muss mir als Unternehmen, muss ich mir wirklich die Frage stellen, was bringen die uns, was bringen die uns als Unternehmen, wie gehen wir mit denen um und dann ein Package schnüren für die, respektive nicht nur ihnen schnüren, sondern miteinander klären, was ein guter Deal wäre für beide Seiten. Was ist so deine Quintessenz aus unseren zwei Sendungen? Reflektieren über Gen Z.
Also das eine sicherlich auch, persönlich denke ich, die ich mir genau anschaue, unterscheiden sich die Forderungen vielleicht gar nicht so groß, wie wir es manchmal so im Gefühl haben von der Gen Z und anderen Generationen. Ich persönlich, mein Fazit ist wieder auch so die Anforderung oder die Bitte an Führungskräfte, auch selber mal ganz ehrlich so zu reflektieren, wenn mich Gen Z und die Art und Weise triggert, was ist es denn genau? Weil wir hatten ja zum Beispiel diese Diskussion über Frage aufgeworfen, ist es die Art und Weise der Formulierung? Das würde ich jetzt nochmal so mitnehmen. Und es hat mir tatsächlich nochmal gezeigt, glaube ich, dass unser Führungsmodell des beidhändigen Jongleurs wirklich, glaube ich, auch eine sehr, sehr gute Lösung sein kann, auch für die Arbeit im Alltäglichen, dieses so, welche der beiden Hände, Leadership oder Management-Style, spiele ich gerade vielleicht gerade in dieser Phase und müsste ich vielleicht mal gerade die andere Seite mehr betonen. Jetzt gerade, wenn ich jemanden aus der Gen Z vor mir habe. Also da glaube ich auch ein bisschen variantenreicher zu führen mit diesen beiden Aspekten des Jongleurs, den wir da haben.
Ich danke dir, dass du das erwähnst, weil während du geredet hast, ist mir genau unser Modell in den Sinn gekommen und gesagt, wir müssen unbedingt, müssen wir das auch wieder noch mehr ein bisschen pushen, weil es gibt wirklich coole Antworten auf dringende Fragen. Also es ist wirklich, ohne da groß Werbung für das Modell zu machen. Nein, ich
Nein,
gebe dir gar
natürlich
keine
nicht.
Werbung. Aber es ist einfach wirklich. Es ist, schau, ich glaube, wir müssen immer wieder offen sein und Lösungen für die neuen Sachen suchen. Und das macht immer verdammt viel Spaß.
Haben wir schon eine Idee, was wir nächstes Mal besprechen, was für ein Thema? Oder müssen wir noch uns inspirieren lassen?
Ach, mich interessieren tausende von Sachen aktuell. Es gibt ganz viele, aber lass uns da noch einen Call machen und so ein bisschen brainstormen, was jetzt wirklich als nächstes drankommt.
Gut,
Gut.
vielleicht dauert es ja auch nicht so lange, bis die nächste Folge erscheint, wie jetzt diese ganze, ganz lange Sommerpause. Wir schauen mal. Hey, hat mich gefreut. Coole
Cool.
Zeit. Danke
War
dir,
schön.
David.
Ja, ich wünsche dir einen schönen Tag noch. Bis dann. Mach's gut. Ciao.
Ciao.